Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Ein Kämpfer bis zum Ende, Ruhe in Frieden, Fernando. Das stand auf einem Banner gestern beim Fußball-Europa-League-Spiel in Glasgow gegen Feyenoord Rotterdam. Mit Fernando ist Fernando Rixen gemeint. Der war Anfang der 2000er niederländischer Fußballnationalspieler und hat auf Vereinsebene, aber auch für die Glasgow Rangers gespielt. Vor ein paar Jahren hat er in einem Fernsehinterview gesagt, dass bei ihm die Nervenkrankheit ALS diagnostiziert wurde. Und am Mittwoch ist Fernando Rixen dann tatsächlich mit 43 Jahren gestorben. ALS ist eine seltene, unheilbare Nervenkrankheit. Amyotrophe Lateralsklerose heißt es genau. Und die tritt, so sieht es aus, bei Fußballern überdurchschnittlich häufig auf. Thomas Meyer ist Neurologe an der Berliner Charité, ist mir jetzt zugeschaltet. Thomas, der wohl bekannteste ALS-Erkrankte, das war kein Fußballer, sondern der Astrophysiker Stephen Hawking. Ich glaube, das sagt den meisten was. Was passiert denn bei ALS genau im Körper?
Ja, also ALS ist eine Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen im Gehirn, die für die Steuerung der Muskeln zuständig sind, langsam absterben. Also wir kennen ja die Alzheimer-Erkrankung. Mhm. Da sind Nerven betroffen, die für das Denken und für das Gedächtnis zuständig sind. Und so ähnlich wie bei Alzheimer, bei der eben Nerven von innen heraus nach einem inneren Programm absterben, ist es auch bei der ALS. Nur es sind eben nicht die Denknerven, sondern die Nerven, die für die Steuerung von Arm und Bein, von Zunge und Schlund und Atemmuskulatur und so weiter zuständig sind.
Das tritt ja relativ selten auf. Glücklicherweise ist es denn aber wirklich so, dass Fußballer häufiger betroffen sind?
Naja, es gab tatsächlich im Jahr 2005 einen spektakulären Bericht in der Wissenschaftszeitschrift Brain, übersetzt das Gehirn, das gezeigt hat, dass bei italienischen Fußballspielern die Häufigkeit oder das Risiko an ALS zu erkranken extrem gesteigert ist im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und in Deutschland ist das jetzt nie systematisch untersucht worden, wobei es gibt einen Verstorbenen, auch in Deutschland, das war Christoph Novak, die Nummer 10 von VfL Wolfsburg, die Nummer 10 Mittelfeldspieler, die auch an ALS im laufenden Spielbetrieb erkrankt ist. Also Christoph Novak ist dann auch mit Ende 20 schon verstorben. Das heißt, wir haben ja nicht so viele Betroffene und Erkrankte in der Bundesliga. Da hatten wir Robert Enke mit Depression und Suizid und wir haben Christoph Novak, ein anderer medizinischer Grund, und das war die ALS. So, also die ALS ist auch in der Bundesliga mal präsent gewesen, aber es gibt, und das ist der Unterschied zwischen Bundesliga und der italienischen Liga, keine genaue Untersuchung, wie viele Menschen, die früher mal in der ersten oder zweiten Liga gespielt haben, sind jetzt an ALS erkrankt. Also die Vermutung, dass es eine, oder der Nachweis, dass es eine Häufung gibt, kommt aus Italien.
Okay. Ich finde das so, also das hatte ich bis dato nicht gehört, weil ich denke auch immer bei Fußball an, wenn ich da an Erkrankungen denke, ja eher an so Kopf, so an Traumata oder so, weil die einfach viele Kopfbälle machen müssen. Woran könnte es denn liegen, mal angenommen, dass es jetzt wirklich eine Häufung gibt, dass die einfach häufiger an ALS erkranken? Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, also es gibt jetzt keinen schlüssigen Beweis. Es gibt so verschiedenste Hypothesen. Und eine sind tatsächlich Kopfbälle. Es ist auch auffällig, dass bis jetzt auch in Italien, wo das wesentlich systematischer untersucht wurde, in erster Linie Mittelfeldspieler erkrankt sind. Also zum Beispiel keine Torhüter zum Beispiel. Oder auch weniger defensive Spieler, sondern eher schon Leute, die
nach vorne gehen müssen.
Ja, nach vorne gehen müssen und so weiter, also auch Kopfbälle verarbeiten müssen. Das ist ein Thema, aber auf der anderen Seite ist auch eine andere Hypothese, dass nicht jeder Fußballer werden kann, wo es doch so viel Geld gibt dafür. Das ist eigentlich ein anzustrebender Job. Das kann aber nicht jeder, sondern man braucht bestimmte Voraussetzungen dafür, und das ist eine ganz bestimmte Eigenschaft des motorischen Systems. Also es ist nicht bloß Kraft, Es ist nicht bloß Feinmotorik, sondern eine ganz bestimmte Abstimmung von Feinmotorik und Kraftentfaltung. Und das ist wahrscheinlich eine sehr spezielle Ausprägung des motorischen Nervensystems. Und es kann sein, dass die, die so besondere Eigenschaften haben, auch die Gefahr haben, eine vorzeitige Alterung zu bekommen davon, von diesem System. Also es ist so ein bisschen wie, wie das Sportlerherz. Mhm. Also die sind zwar eigentlich vom Herz her extrem fit, die Sportler, aber Menschen, die eben sehr austrainiert sind im Herzen, haben auch das höhere Risiko, dass sie dann später herzkrank werden. So und so muss man sich das auch im motorischen Nervensystem vorstellen, wobei das Sportlerherz ist bewiesen, die ALS, dieser Zusammenhang zum Sport nicht bewiesen. Das ist also eine Hypothese, wie man dazu sagt.
Ja, also im Prinzip nicht, dass der Fußball die Ursache ist, sondern dass prinzipiell erstmal Menschen, die Fußballer werden, schon gewisse Voraussetzungen haben, die sie dann eher für ALS anfälliger machen würden, ne?
Zum Beispiel, ja. Es kann auch eine genetische Komponente sein. Wir haben, ist ja kein Zufall, dass wir auch Fußballergenerationen haben. Also Zidane bringt seinen Sohn rein und wir haben weniger populäre Sportler, selbst bei Toni Kroos, gut, seine Eltern waren jetzt kein Fußballer, aber trotzdem Sportler. Also da gibt es wahrscheinlich eine genetische Komponente auch als einer von mehreren Faktoren, die eine Rolle spielen. Und möglicherweise bringt dieser Genpool nicht bloß das Talent für bestimmte motorische Fähigkeiten mit, sondern möglicherweise auch ein erhöhtes Risiko.
Mit der Ice Bucket Challenge wurde ja vor einiger Zeit versucht, auf ALS aufmerksam zu machen. Ne? Also da haben sich ja Menschen irgendwie reihenweise eisiges Wasser über den Kopf geschüttet. Neben Aufmerksamkeit sollten da ja auch Spenden für die Erforschung der Krankheit gesammelt werden. Gibt es denn da irgendwelche Fortschritte, was Heilung oder zumindest Linderung von ALS anbelangt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ganz unterschiedliche Ansätze. Das eine ist, dass es neue Medikamente gibt oder Medikamente in einer Pipeline, wie man dazu sagt, sind, also in Vorbereitung. Und da geht es tatsächlich auch um Medikamente, die bestimmte genetische Faktoren ausschalten können. Es sind hochmoderne Substanzen, die jetzt in klinischer Prüfung sich befinden und wir rechnen mit der Zulassung dieser neuen Generation an ALS-Medikamenten im Jahr 2021. Und die entsprechenden Tests auf diesem Weg, die laufen jetzt schon und sehen sehr, sehr gut aus. Das ist also eine Sache. Dann gibt es ein Medikament, was schon zugelassen ist, was die Erkrankung etwas verlangsamt. Und dann gibt es bei der ALS ja nicht nur Mobilitätsprobleme und Sprechprobleme, sondern auch Atmungsprobleme. Auch Atmung ist ja Muskulatur, gesteuert von Nerven. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten durch Beatmungsgeräte, die man nicht nur auf einer Intensivstation, sondern zu Hause nutzen kann, auch damit die Atmung, die ja schwach geworden ist, bei der ALS zu unterstützen und damit das Leben von Menschen mit ALS zu verlängern. Es gibt Medikamente und eben Medizintechnik, also zum Beispiel Beatmungsgeräte und was ein Megathema ist, was jetzt langsam hochkommt und wo man in den nächsten Jahren einiges erwarten kann an Hilfe, ist das Thema Robotik. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt aus der Industrie kommend Roboter, die ganze Autos zusammenbauen können. Und diese Roboter werden genutzt, es sind sogenannte Roboterarme, dass Menschen, die nicht mehr selber greifen können, um das Glas zu heben oder einen Stift zu greifen oder bestimmte Alltagstätigkeiten zu machen, und dass diese Roboterarme dann eben eingesetzt werden von den Patienten gesteuert werden selber, weil die sind ja intellektuell völlig in Ordnung, solche Handlungen dann auszuführen. Und jetzt fängt das gerade an. Also im Moment sind nur wenige Patientinnen und Patienten damit versorgt. Aber ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren, wenn die Geräte viel, viel günstiger geworden sind, auch Hilfsmittel noch breiter eingesetzt werden können, die so komplex sind.
Das sagt Neurologe Thomas Meyer von der Berliner Charité. Vielen Dank für die Informationen zu den Fortschritten in Sachen Linderung von ALS.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.